von seiner Fürsorge und von diesem, dass er immer und immer wieder über uns ausspricht, hey, du bist mein geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und ohne dich würde mir echt was fehlen. Und ich will dich in meinem Herzen haben. Nicht weit weg, nicht im Thronsaal irgendwo an der Tür, weil ich zu heilig bin, sondern ich will dich an meinem Herzen haben. So ist unser Papa, unser Gott, unser Jesus und der Heilige Geist. Und heute Mittag ist auch wieder so eine Thronzeit, mit ihm zusammen im Thronsaal zu sitzen, zu seinen Füßen zu sitzen, auf seinem Schoß. Sein Schoß ist groß genug für uns allesamt. Er hat für jeden von uns Platz, mehr als genug. Und lasst uns auch heute Mittag wieder hören mit unseren Ohren, aber auch mit unseren Herzensohren, was er weiter sagen möchte zu uns, zu jedem Einzelnen ganz, ganz, ganz persönlich. Weil er kennt deine Liebessprache, die nur du verstehst. Vielleicht deine Schwester neben dir, die dich gut kennt, ein bisschen, aber er kennt sie noch viel, viel besser.
Ich glaube, dass Gott immer wieder Zeiten hat, wo wir die Früchte sehen, wo wir investiert haben, wo die Zeit reif ist für Dinge, wo wir auf einmal sie ergreifen können und sie sind da. Und ich empfinde, du teilst Früchte aus. Du bist voller Frucht, du bist wirklich gut genießbar. Und andere kriegen was ab von dem Guten, was du hast. Ja. Und Vater, wir danken dir für so einen Mann. Halleluja. Für so ein toller Sohn. Ich glaube, du bist echt stolz auf ihn. Und sagst, mein Uwe, schau ihn an. Und du gehst jubelnd voraus und sagst, mein Uwe, was ich in ihn schon hineinlegen durfte und wie viel er ganz der Vater ist, ganz die Herrlichkeit Gottes mit sich bringt. Und das dürfen wir schon sehen, Vater. Das ist echt ein Hammer. Und wir beten, dass es einfach wieder fließen lassen darf von deinem Thron. Dass es merkt, es ist da, es fließt, es geht manchmal sogar in anderen Richtungen und du darfst es, weil ihr einfach bereit ist dazu. Halleluja. Vater, wir geben dir die Ehre über seinem Leben. Amen.
Amen. Amen. Wow. Ihr müsst mich mal wirklich kennenlernen. Ob er dann noch klatscht. Nee, es ist immer so, ja, als ich noch junger Pastor war, da waren das die Momente, ach, mehr, mehr. Und wenn du dann mal deine eigenen Abgründe geschaut hast, dann denkst du, wisst ihr, wir Pastoren oder wir Leiter oder wir Sprecher, wir Redner, wir haben natürlich das Privileg, wir stehen im Rampenlicht, wir können von der Bühne tolle Sachen sagen, aber unser Leben sieht auch nicht viel anders aus als euers. Da gibt es genau dieselben Höhen und dieselben Tiefen, manchmal noch tiefere Tiefen. Und sprich mal mit meiner Frau, wenn sie morgen, heute Abend vielleicht da ist. Die kann dir einiges über mich erzählen. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo zu Gast bin, ich bin ein Mörder, ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Dieb. Weil Jesus hat gesagt, wer zum Beispiel eine Frau ansieht und begehrt sie in seinem Herzen, hat die Ehe schon gebrochen. Oder wer das Wort Raka zu seinem Bruder sagt, das ist so ein hebräisches Schimpfwort, der ist ein Mörder. Da muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich alles schon gemacht. Wir alle. Ja, er ist ein Gläubiger, super. Wisst ihr? Und dann sage ich auch immer, hey, Gemeinde ist nicht ein Ort, eine Insel der Heiligen, sondern Gemeinde ist ein Krankenhaus genesender Heiliger. Nochmal, die Gemeinde ist das Krankenhaus genesender Heiliger. Und wenn wir das schaffen würden, die so eine Atmosphäre in unseren Gemeinden zu schaffen, zu kreieren, diese Offenheit, diese Aufrichtigkeit miteinander, ich glaube, dann würde das passieren, was Jesus erlebt hat. In Lukas 15,1 heißt es, es nahten sich ihm aber allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, um ihn zu hören. Ich gedacht, das müsste mal geben. Die sind zu ihm gekommen, um ihn zu hören. Ich wünsche mir, stellt euch mal vor, wir hätten Gemeinden in den Städten, wo das der Fall ist, wo die Sünder, die Zöllner, die Menschen mit zweifelhaftem Ruf magisch angezogen werden und sagen, da musst du hin, die musst du hören. Ne? Da, glaube ich, will Gott uns hinhaben. Und das geschieht, indem wir eine Atmosphäre der Offenheit kreieren, der Annahme, das, was Jesus gemacht hat, vorgelebt hat. Und Jesus ist der Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat er gesagt. Und das wünsche ich mir so sehr. Und da sind wir alle unterwegs. Ich sage es mal wieder, ist mein Leitmotto, wir sind Gold und wir sind Asche. Wir sind Gold und wir sind Asche und wir werden das so lange bleiben, bis wir den letzten Atemzug getan haben. Ich habe darüber mal gepredigt, da hat mir eine alte Dame im Schwoberländle, Ostfildern in der Gemeinde, habe ich darüber gepredigt. Und da hat sie mir beim nächsten Mal einen Beutel mit so Goldbarren, also so Rittersportgoldbarren gegeben und einen Beutel mit Asche. Und seitdem liegt das immer auf meinem Schreibtisch und das gucke ich jeden Morgen an und wenn ich bete, dann sage ich, Papa, hier ist mein Gold und hier ist meine Asche und jetzt mach was draus. Ja? Das ist, so sollten wir den Tag beginnen, hier ist mein Gold und hier ist meine Asche. Du musst die Asche nicht verstecken, er sieht sie anyway. Und dann geh voller Freude in den Tag hinein und vertrau darauf, dass er mit dir Geschichte schreibt, mit deiner Asche und mit deinem Gold. Amen. Ihr könnt gehen. Eine Frage, ist zufällig die Agi Sanz hier unten? Agi Sanz, bist du hier unten? Brücke an Agi, bitte kommen. Christian, bist du da? Wenn ihr mich oben hört, Christian, schnapp mal deine Frau im Klammergriff und schleif sie nach unten. Agi hat, ist so der Head of Bistro. Die hat das Ganze hier, unsere fürstliche, anders kann ich sagen, Versorgung mit einem Hammer-Team organisiert. Und sie hat das so toll gemacht. Ich habe mich noch gefragt, wie läuft es, wie geht es? Ich habe gesagt, hey, lass uns den Ball flach halten, nicht zu viel tun. Und wenn du das der Agi sagst, das ist dann der Ansporn. Erst recht. Da kommt sie. Beifall für Agi. Komm nach vorne, komm. Sie ist auch noch die Bescheidenheit in Person. Das macht sie umso liebenswerter. Agi, wir möchten uns einfach bei dir im Namen aller hier und für das Team herzlich bedanken. Ihr habt wunderbare Arbeit geleistet. Wir ziehen den Hut ab. Das ist so enorm viel. Und hier haben wir alle miteinander zusammengelegt und eine Kleinigkeit. Du wirst dich freuen dran, denke ich. Wenn du Fragen zum Inhalt hast, come to me. Ja, und das heißt nicht, dass andere weniger Dienst tun. Wir haben so viele Leute hier im Hintergrund. Unglaubliches leisten. Und wenn ihr mal an den einzelnen Ständen seid und Leute euch dienen, dann sagt ihnen einfach mal ein fettes Danke. Das ist schön. So, dann wollte ich noch mal ganz kurz sagen, die Dorit von unserem Büchertisch hat noch mal Nachschlag mitgebracht, das Buch von Henry Nouwen. Nimm sein Bild dein Herz. Eines der schönsten Bücher über den verlorenen Sohn. Ich musste heulen, wie ich das gelesen habe. Also wenn du mal so in einer Krise bist, Vaterherz, Vaterliebe, das Buch ist der Hammer. Oh. So, wir wollen heute Nachmittag den Gedanken von heute Morgen, grenzenlos geliebt, geht das überhaupt, für uns weiter vertiefen. Und warum Gott uns liebt, hat einzig und allein mit unserer Identität zu tun. Wer wir im tiefsten Inneren, in seinen Augen wirklich sind. Und das ist unser großes Problem, wir haben keine Identität oft. Ja? Das ist das, wie ich gesagt habe, mit den verlorenen Söhnen. Ein Mann hatte zwei Söhne, die waren Söhne. Für den Vater war das völlig klar, das sind meine Jungs. Aber die Jungs wussten noch nicht, was es bedeutet, Sohn zu sein. Sie wussten noch nichts um die äußerste Konsequenz der Liebe, der Güte, weil sie noch nicht im Stresstest erfahren hatten. Und das stehen viele von uns, wir haben im Stresstest die Liebe Gottes noch nicht erfahren. Ich möchte euch mal kurz das gängige christliche Menschenbild skizzieren, was uns so im religiösen Christentum, aber auch im gläubigen Christentum begegnet. In diesem Bild, und wie gesagt, es ist eine grobe Skizze, sind wir oft Sünder, die, wenn sie zum Glauben gefunden haben, auf Probe erlöst sind. Wir müssen nun in diesem neuen Leben beweisen, dass wir der Erlösung würdig sind. Wieso ist es so? Da gibt es die Angst, vom Glauben abzufallen, wo ich schon so viel Predigen gehört habe. Da gibt es die Angst, vielleicht das Mahlzeichen des Antichristen anzunehmen. Da gibt es die Angst, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Und da gibt es viele andere Ängste, nur um einige dieser Szenarien zu skizzieren. Ich weiß, wovon ich rede, ich mache viel Seelsorge und Mentoring und Coaching. Und da ist dieses Bild wahr, das Evangelium ist schön, die ersten 5 Minuten, bis das Kleingedruckte, und ich sage nicht das göttlich Kleingedruckte, sondern das menschlich Kleingedruckte, nachgereicht wird. Und wenn wir in dieses Szenario unsere Füße haben, dass wir es vielleicht doch nicht schaffen, dass wir so auf Probe erlöst sind, dann spielt das den Ball der Erlösung in unser Spielfeld zurück. Gott hat dir einen Überziehungskredit gegeben und er sagt, aber jetzt geh sparsam damit um und sehe ja zu, dass du im Limit bleibst. Und in diesem Szenario fällt es uns natürlich sehr schwer, an grenzenlose Liebe zu glauben, weil die Liebe hat ja doch irgendwo eine Grenze. Das ist dann so ein nettes Schlagwort, schön, schön ist es, wenn es so wäre. Aber ich möchte es dahin bringen, dass wir verstehen, die Liebe Gottes zu dir ist wirklich grenzenlos, unlimitiert, unkonditionell. Du bist schon angekommen in dieser Liebe. Du bist nicht auf dem Weg dahin. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt schaue ich mal. Du hast gesagt, wenn ich jetzt mich hier hinstelle, geht's. Ja, gut. Also in diesem Szenario wurde das, was wir in der Bibel auch Heiligung nennen, oft zu einem Würdigkeitswettlauf, in dem es um Disziplin, Selbstbeherrschung und moralisches Durchhaltevermögen geht, wo ähnlich in der Evolutionstheorie der Stärkste gewinnt. Das ist oft so das Bild, was man uns in vielen christlichen Kontext, Gemeindekontext, Werkkontext vermittelt. Und wir tun uns schwer, dieser an Bedingungen geknüpften Liebe wirklich zu vertrauen. Und dahinter steckt unser, was ich heute Morgen schon gesagt habe, unser menschlich verzerrtes Gottesbild, dem unkonditionelle Liebe eher fremd ist. Ich möchte eins klar sagen, da werde ich auch immer standardmäßig missverstanden. Ich glaube sehr wohl, und ich erfahre das auch, dass zu einem gesunden Glaubensleben auch eine gesunde Impulskontrolle gehört. Ich verwende bewusst andere Wörter. Ich mag das Wort Heiligung nicht, weil es gibt so viele Wörter in der Bibel, die sind so abgedroschen, so mit falschen Inhalten gefüllt. Ne? Heiligung, da stellt man sich so einen Eisheiligen vor. Ich glaube, dass wir als Christen lernen sollten, zu bestimmten Dingen, die uns nicht gut tun, Nein zu sagen. Und Gott möchte das auch, dass wir es lernen. Unser Leben sollte auch ein Spiegelbild sein, dessen, dass wir andere Personen sind. Das hat damit zu tun, das Gesetz ist ganz einfach erklärt, das fängt da an, wo die Freiheit des anderen anfängt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist mein Motto, wo ich immer sage, wenn ich täglich lebe, dann schaue ich einfach, wo dab ich in den Vorgarten des anderen rein und verletze, in dem Moment bin ich in Sünde. Ne? Also das versuche ich nicht zu machen. Und da muss ich gar nicht mir 1000 Gedanken machen, sondern ich versuche, ein Liebender zu sein. Jesus sagt ja auch, das Gesetz ist darin erfüllt, dass wir einander lieben. Könnt ihr die Lichter bitte so hell anlassen, die hier vorne? Das wäre ganz recht, weil die Kamera nimmt sonst nicht gescheit auf. Also wir sollen als Christen und wir dürfen als Christen wachsen im Gehorsam, im Leben, wo unser Leben auch beispielhaft wird. Aber jetzt ist die Frage, was motiviert dich dazu? Angst, Furcht, Scham, Druck. Und man muss sagen, bei vielen Christen ist es das. Da wird Angst aufgebaut, Druck aufgebaut, Scham aufgebaut durch Predigen, durch Seelsorge, durch andere Impulse. Und wir tun, was wir tun, nicht aus Liebe, sondern eigentlich aus Angst. Und deswegen ist es immer wieder gut, von Zeit zu Zeit, ich frage mich auch immer wieder, warum tue ich, was ich tue? Was ist mein Motiv dahinter? Gott kann niemals zufrieden sein mit einem Gehorsam, der von Angst und Furcht geprägt wird. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sage ich, lieber gehorche ich nicht, als dass ich etwas tue, nur um den Schein zu wahren. Jesus hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und da sage ich immer wieder, Herr, da bin ich noch nicht frei und ich möchte wirklich frei werden. Ich möchte nicht es mir verkneifen und mich dann ärgern wie das Tier an denen, die es sich nicht verkneifen. So, das sind die sauertöpfischen Christen. Ne? Ich war mal, als ich Pastor wurde, war ich spielsüchtig, computerspielsüchtig. Da gab es die ersten schnellen PCs, die ersten Grafikkarten. Und da hatte ich so ein Ballergame. Und das war echt schlimm. Kaum war meine Sekretärin weg, habe ich den PC hochgefahren und habe die Vietcong gejagt. Ne? Und jede Minute, wo ich allein war, nachts habe ich gewartet, bis der Atem meiner Frau gleichmäßig wurde. Bin ich in mein Arbeitszimmer rüber. Und ich habe mich geschämt auf der einen Seite. Dann habe ich die CD zerrissen, nur um mir eine neue zu kaufen am nächsten Tag. Dann habe ich am nächsten Tag, also eine Woche später, die CD wieder zerrissen, aber schlauerweise hatte ich mir von der CD eine Sicherungskopie gemacht. Du musst sehen, wie blöd man sein kann. Ne? Und so ging das on and on. Und ich habe alle möglichen Verrenkungen ausgeführt, um frei zu werden. Und Gott hat immer gesagt, hey, lass los. Ja, was loslassen? Ne? Und Gott sagt, du wirst nicht schaffen, gib's mir. Und dann habe ich aufgehört, mich selbst zu verbessern. Wenn ich spielen wollte, habe ich gespielt und habe mir Vergebung geholt und weiter ging's. Und dann hatte ich damals diesen Satz gehört von Maria Prean. Laufen, stolpern, hinfallen, aufstehen, Staub abschütteln, Vergebung holen, Krone gerade rücken, weitergehen. Laufen, hinfallen, aufstehen, Staub abschütteln, Krone gerade rücken, weitergehen. Und das habe ich gesagt, das möchte ich, dass du es tust. Wenn du sündigst, bekenn es mir, schüttel den Staub ab, hol dir Vergebung ab, richte deine Krone aus, du bist mein Kind, das ist das nämlich Krone ausrichten, und geh weiter. Ja, wenn ich wieder sind, dann machst du das wieder und wieder und wieder. Darum habe ich gesagt, heute Morgen hat Jesus gesagt, wir sollen nicht siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal vergeben, weil wir Idioten sind, weil wir so lange brauchen. Ich, Idiot, habe fast ein Dreivierteljahr gebraucht, mit Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen. Und dann war ich plötzlich frei. Es ging fast von einem Tag auf den anderen. Ich habe das gespürt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt zerschnippel ich die CD. Und hat gesagt, nee, du lässt sie in deiner Schreibtischschublade liegen. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Und ich hatte die 2 Jahre in meiner Schreibtischschublade liegen. Ich habe seitdem, das ist jetzt 19 Jahre her, kein Spiel mehr angerührt. Aber ich kann mich total freuen, wenn neben mir jemand sitzt und spielt ein Spiel. Da kann ich über die Schulter gucken und sagen, ey, toll, das ist eine tolle Grafik, Superfluss, geil, super. Ne? Ich bin ja nicht so ein Sauertopf geworden, der sagt, wie kannst du es wagen, Bruder, ein Spiel zu spielen? Das machen Christen nicht. Ne? Kennt ihr diese Christen? Oh, das ist doch keine Freiheit. Wirkliche Freiheit kann sich am anderen freuen, der sich beherrschen kann. Ne? Und wenn ich wollte, ich könnte jederzeit spielen, aber ich habe keinen Bock mehr. Mich turnt das überhaupt nicht an. Und da kann ich für mich wirklich sagen, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und darum geht es. Und deswegen, warum tust du, was du tust? Dieses Sauertöpfchen verkrampfen. Und da hat Gandhi, dem das zugedichtet wird, dieses Wort völlig recht, der gesagt haben soll, die Christen sollten Erlöster aussehen. Und das stimmt. Wenn wir uns mal so angucken manchmal. Aber die Schrift vermittelt uns ein ganz anderes Bild von Erlösung und auch von der Gotteskindschaft und warum wir Geliebte sind. Das frühe Christentum lebte darin, bis ins 3. Jahrhundert, als die Kirche dann Reichskirche wurde und die Theologie sich zunehmend verfinsterte. Ab dem 3., 4. Jahrhundert wurde die Theologie buchstäblich verfinstert. Die Trennung zwischen Gott und Menschen wurde immer mehr überbetont, die Sünde nahm immer mehr zu. Und das Bild, was wir heute haben, ist wir Sünder hier unten und der heilige Gott da oben. Und die Kluft zwischen Gott und dem Menschen wurde immer größer und auch mit dem Vater. Fakt ist, dass wir neu lernen müssen, wer wir wirklich sind in Christus. Wir sind Gold und Asche und wir werden vollendet von dem einen, der das gute Werk in uns angefangen hat. Und so gucken wir mal noch mal kurz auf unser Glaubensleben. Wenn wir zum Glauben kommen, sind die ersten Jahre bis Jahrzehnte in unserem Glauben zum weiten Teil vom Selbermachen geprägt. Wir wollen das machen und wir wollen es nicht wahrhaben, aber wir sind in der Selbsterlösung. Wir sind in dieser Lebensphase weit, weit entfernt davon, zu begreifen, was Paulus im Philipperbrief schreibt. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Wenn wir nur schon mal bei dem Satz bleiben, wer hat denn das gute Werk in dir angefangen? Du? Er. Ich muss immer lachen, ich habe es früher auch gesagt, als ich mich bekehrt habe. In meiner unendlichen Herablassung und Güte und Gnade, wo ich Gott das Ja-Wort gegeben habe, ich. Haha. Ich muss dich leider enttäuschen. Nicht du hast dich bekehrt, er hat dich bekehrt. Nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Das aber ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat, sagt Jesus. Wir werden den Vers noch einmal genau betrachten. Er hat angefangen, sagt Paulus. Er hat das gute Werk in dir angefangen. Er führt es fort. Jetzt im Moment arbeitet er an dir und er wird dich vollenden. Das ist das, was wir dann langsam in der zweiten Lebenshälfte, geistlichen zweiten Lebenshälfte begreifen. Wir sind bereits angekommen. Wir sind sein Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Wir lernen immer mehr, vom Lenkrad des Lebens wegzutreten und ihn rankommen zu lassen. Und das ist wahre Freiheit. Das ist eine Freiheit, die uns ansteckend macht. Dann passiert mit dir nämlich genau das, was Jesus versprochen hat. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Menschen spüren ganz genau, was dein Motiv ist, ob es Liebe ist oder Angst und Furcht und schambasiertes Getue oder ob du wirklich in diesen Gott da oben verliebt bist. Ich kann es schon gar nicht mehr hören, meine eigene Geschichte, aber ich war mal in Norwegen mit einer Männergruppe und dort kam ich vom Fischen zurück und wir kommen in unser Blockhaus und da sitzt ein Bär von einem Mann, doppelt so ein Bär wie unser Matthias und hat auch so viel Haare gehabt auf dem Kopf wie du. Und ich habe gesagt, komm, stör die Jungs nicht, ich mache meinen Fisch, zack, zack. Und er guckt mich dauernd an und ich denke, was soll das, warum glotzt er mich so an? Und dann habe ich gesagt, du hast dich nicht vorgestellt, das war unhöflich. Ich gehe ins Wohnzimmer, gesagt, hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team hier, bla bla. Und dann guckt er mich an, hält meine Hand, sagt, excuse me, sir, what is your profession? Ich sage, hä? Also er hat gefragt, was ist dein Beruf? Ich sage, wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Was ist denn das für eine Begrüßung? Dann ich sage, ich bin Pastor, was ist das? Ich sage, auch noch ein Heide. Ja, ich sage... Ich sage, ich bin Priester, I'm a holy man, hab's ins Kreuz geschlagen. Und er guckt mich kurz an und sagt zu mir, God has abandoned me, he hates me, he doesn't love me anymore. Gott hat mich verlassen, er hasst mich, er liebt mich nicht mehr. Ich sage, Moment, Moment, das sehe ich ganz anders. Und dann wollte ich schon loslegen. Dat. Und dem Moment sagt Gott, halt's Maul. Auch richtig laut, shut up. Lass ihn reden. Wisst ihr, wir sind manchmal zu schnell im jetzt kommt mein Heilsplan, mein Fünf-Schritte-Plan. Lass die Leute erstmal reden. Dann hat er erzählt von seinem Alkoholismus, seiner dritten Ehe, von den Geschäften, die er an die Wand gefahren hat. Und dann sagt er plötzlich, darf ich euch mein Haus zeigen, mein Blockhaus, das ist neben euren. Wir gehen rüber in sein Blockhaus, es war kein Blockhaus, es war ein Blockschloss. Hammer. Wir landen in seiner Bar. Er schenkt uns drei Kurze ein. Okay, dem Heiden ein Heide, hau weg. Und dann steht er plötzlich vor mir und sagt wieder, Gott hat mich verlassen, Gott hasst mich, Gott liebt mich nicht mehr. Und jetzt ist was Merkwürdiges passiert. Gott sagt zu mir, Uwe, nimm seinen Kopf in die Hände, küss ihn auf die Stirn, sag ihm, Daddy loves you. Und ich gucke den an, denke, oh Scheiße. Wenn der das falsch mitkriegt, ne? Ich habe meinen Mut zusammengenommen, habe das gemacht. In dem Moment bricht er über mir zusammen und heult wie ein kleines Kind. Ich sah so, stand so da. Oh! Und dann sagt Jesus, der Vater, Uwe, küss ihn immer wieder und sag immer wieder, Daddy loves you, Daddy loves you. Und ich mache das und mache das. Gefühlte 10 Minuten später kommt sein Gesicht hoch. Er guckt mich an. Ich war erstmal richtig erschrocken. ein vollkommen veränderter Gesichtsausdruck, ein Strahlen, ein Leuchten. Ich krieg immer, wenn ich es erzähle, Gänsehaut. Das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, dass die ganze Präsenz Gottes war in diesem Mann drin. Und es sagt mir mit tränenerstickter Stimme, Uwe, the moment you enter the house there, I realized that you are a very, very, very special person. Therefore I ask you, what is your profession? Uwe, in dem Moment, wo du das Haus betreten hast, habe ich gespürt, du bist eine ganz, ganz besondere Person. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Und in dem Moment habe ich Rotz und Wasser geheult. Weil das war ein Jahr, bevor mein Parkinson diagnostiziert war. Ich war völlig durch den Wind der Zeit, habe Glaubenskrisen gehabt, habe kaum gebetet, habe mich ja noch gedacht, wie die Männer mich angefragt haben, ob ich sie coachen kann. Ich dachte, naja, ich komme mit, weil ich gerne mal Norwegen sehen möchte, aber ob ich euch coachen kann, weiß ich nicht. Und in dem Moment sagt Gott zu mir, Uwe, du bist zerbrochen, ich sehe das, aber du kommst immer ehrlich mit deinem Zerbruch zu mir. Und das habe ich immer an dir geschätzt. Und ich kann aus dir strahlen, weil du zerbrochen bist. Dann hat mir Gott was Krasses gesagt, weißt du, ein zerbrochenes Gefäß gibt seinen Inhalt preis. Ein ganzes Gefäß, wenn du dein Gefäß ganz halten möchtest, dann sehen die Menschen nur dich. Und das ist das, was wir oft mit falsch verstandener Heiligung erreichen. Die Menschen sehen dich, Mr. und Mrs. Heilig. Aber sie sehen nicht den Vater, der durch deinen Zerbruch fließt. Und das hat dieser Mann gesehen. Und das hat mich verwandelt. Seitdem ist mein Leben anders. Ich erlebe seitdem Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte, wo Menschen sagen, wer sind Sie? Sie haben so eine Ausstrahlung. Weißt du, du stehst da und denkst, ist hier noch jemand im Raum? Du begreifst mit jeder Faser, das bin nicht ich. Und Jesus sagt, ja, du hast recht. Es passiert das, was ich gesagt habe. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das ist das, weil Christus in uns lebt und in uns Wohnung genommen hat, trotz unserer Zerbrochenheit und gerade wegen unserer Zerbrochenheit. Und gerade dein Zerbruch ist deine stärkste Waffe, die du haben kannst. Und in diesen Phasen, wo wir durch Glaubenskrisen wandern, wo die Naivität und Leidenschaft, der Idealismus des jugendlichen Morgens geläutert wird durch Versagen, Einsamkeit, dort fragt dich Gott dann, glaubst du wirklich, dass Gott, dass ich trotz deiner Begrenzungen und Schwächen Hals über Kopf in dich verliebt bin? Das ist genau das, was in diesen Krisenzeiten passiert, wo Gott kommt. Siehst du, jetzt bist du aufgeschlagen am Boden deiner geistigen Realität. Aber gerade hier möchte ich dir sagen, ich liebe dich, so wie du bist. Und der erste Schritt, das zu erkennen, beginnt damit, akzeptiere deine Armut, akzeptiere, wer du wirklich bist, akzeptiere deine Schwäche, deine Ohnmacht und setz das alles dieser göttlichen Liebe aus, die alleine dich verändern und transformieren kann. In seiner Zeit, nicht in deinem Zeit-Schedule-Plan. Und es ist der Moment, wo Gnade kein Teamspiel mehr ist zwischen dir und Gott und Gnade auch kein Überziehungskredit ist, den du sparsam verwenden musst. Es ist der Moment, wo dein frommer Würdigkeitswettlauf ein für alle Mal endet, wo du weißt, du bist angekommen, deine Reise ist beendet, du bist bereits im Vaterhaus. Es ist der Moment, wo Gott dir wie einst zu David sagt, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und es ging dort nicht um den Tempel, der Tempel war immer nur ein Bild für das Herz des Menschen. Ja. Und das ist, was Gott David sagt, David, du wirst mir kein Haus bauen. Du wirst dein Leben nicht für mich bauen. Ich werde dein Lebenshaus bauen. Und das ist diese Zeit, wo wir das erkennen, was Jeremia in seiner Hammerprophetie dort sagt. Diese Prophetie gilt uns. Passt auf, es wird die Zeit kommen, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda und allen Menschen. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich damals geschlossen habe, den sie immer wieder gebrochen haben. Jetzt kommt der eigentliche Bund. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und lege es tief in sie hinein. Das ist das, was ich heute Morgen sagen werde. Was Gott mit uns machen wird, ist sein Gesetz und nicht die 10 Gebote, sondern das ganze Art, richtig zu leben, wird er in uns hineinlegen, tief in unser Herz hineinschreiben. So werde ich ihr Gott sein, sie mein Volk. Keiner wird den anderen mehr belehren, zu seinem Bruder sagen, erkenne Gott. Denn sie werden mich alle erkennen. Da haben wir wieder dieses Wort erkennen, dieses Jada-Wort. Alle werden eine Erfahrung mit mir gemacht haben, begriffen haben, wer ich wirklich bin, vom Geringsten bis zum Größten. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nie mehr denken. Grenzenlos geliebt. Gott liebt dich schon jetzt, weil er weiß, wie er mit dir klarkommt, wie er dich vollendet. Er sieht in dich schon alles, das vollendete Meisterwerk, das er vollenden wird. Er sieht dich schon immer vom Ende her und nicht da, wo du gerade bist oder vom Anfang. Und das musst du lernen, für dich in Anspruch zu nehmen, dieses Bild. Dann lebst du anders. Ja? Und gehen wir ein bisschen tiefer rein in diese Identität, die die Grundlage dieser Liebe ist. Ist euch zum Beispiel mal bewusst geworden, dass Paulus mehr wie kein anderer Neutestamentschreiber von Christus schreibt? Er betont diesen Vers, dieses Verbum in Christus 83 Mal und indirekt 47 Mal. Er schreibt mehr von Christus als von Jesus. Und das ist es wert, darüber nachzudenken. Ich möchte euch einmal einige Verse präsentieren dazu. Was heißt es für dich und mich? Zweiter Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, jetzt kommt's, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Bleiben wir nur mal bei dem Satz stehen. Kannst du das für dich nehmen? Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Da ist noch so viel Altes in mir. Weißt du, dieser Vers sagt aus, wie Gott dich sieht und nicht wie du dich siehst. Er sieht das, was bereits passiert ist. Ist jemand in Christus, so ist er ein, du bist neu. Das Alte ist vergangen. Lern langsam mal vom Alten wegzugucken, von deiner Vergangenheit wegzugucken, nach vorne zu schauen. Es ist alles neu geworden. Der Vers allein würde schon reichen, um für uns zu sagen, okay, it's done. Der fromme Würdigkeitswettlauf, mich zu beweisen vor Gott, ist beendet. Es geht jetzt nur noch darum, das zu erkennen und zu begreifen. Weiter, 1. Korinther 1,30. Durch Gott, nicht durch dich, durch Gott, seid ihr in Jesus Christus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Er ist deine Weisheit, nicht dein Bibelwissen. Zur Gerechtigkeit, er ist deine Gerechtigkeit. Wenn du es mal wieder richtig fett verbockt hast, dann kapier, dass es nicht um deine Gerechtigkeit, sondern er ist deine Gerechtigkeit. Wenn Gott dich ansieht, sieht er Christus. Er ist uns zur Heiligung gemacht worden. Er ist deine Heiligung. Er vollbringt das Wachsen und Gedeihen in dir. Und er ist dir zur Erlösung gemacht worden. Er ist deine Erlösung. Es ist alles in Christus getan. Und du bist in Christus durch Gott, nicht durch dich. Römer 8,1, so gibt es nun keine Verurteilung oder keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. In Christus zu sein, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun, wo du irgendwann so ein Sternchen kriegst in Christus, aber pass auf, gell? Sondern du bist in dem Moment, wo du von neuem geboren worden bist, wo der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat, bist du in Christus hineinversetzt worden. Epheser 2,6, Gott hat uns mit, dann haben wir es wieder, mit auferweckt, mit sitzen lassen. Alles ist in der vollendeten Vergangenheitsform geschrieben. Es ist schon passiert. In den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Du sitzt jetzt hier nicht auf deinem netten Kirchenstuhl. Du sitzt eigentlich schon hier. Deswegen haben wir diesen Thron aufgestellt. Ich habe gesehen, einige haben sich schon hingesetzt. Das ist schön. Ne? Du sitzt auf dem Thron. Das ist dein Platz. Deswegen mag ich manchmal diese, ehrlich gesagt, diese Worship-Lieder nicht. Wir stehen vor deinem Thron und beten an. Das ist geografisch nicht richtig. Wir sitzen auf seinem Thron und beten ihn an. Aber das ist so dieses, er da oben, wir da unten. Das ist so tief eingegraben in unseren Hirn, in unseren Köpfen. Du sitzt jetzt schon da oben In Christus bist du schon angekommen. Und wenn du das kapierst, dann lebst du langsam anders. Das heißt, es ist ein Prozess, das braucht Zeit, wenn wir nachher sehen. Galater 2,20, damit schließen wir diese Versreihe. So lebe nun nicht mehr ich. Du lebst nicht mehr, sondern Christus lebt in dir. Da ist etwas neu geworden in dir und das greift immer mehr Raum, breitet sich immer mehr aus, transformiert dich immer mehr, immer mehr. Paulus, der das geschrieben hat, war ein tiefer Denker. Er war nicht unterwegs wie Jakobus und Petrus. Die haben sich oft mit einfacher Moraltheologie zufrieden gegeben. Wir haben immer so ein Bild von der ersten Christenheit im Urchristentum. Oh, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Ich lache mich tot, wenn ich das sehe. Da gab es schon vom ersten Moment Streit, Zank und Durcheinander. Und das zeigt mir, hey, wir sind heute kein Deut besser als die damals und die damals waren kein Deut besser als wir. Es gab damals die Schnippelei-Fraktion, also die Beschneider-Fraktion um Jakobus herum, die gesagt haben, Gnade und Gesetz. Und es gab die Gnadenfraktion um Paulus herum. Und die beiden haben ganz schön miteinander zu tun gehabt. Wir schauen uns mal ein paar Verse an. Da gehen wir mal in den Galater-Vers rein, ein bisschen Zeit zu sparen. Als dann Petrus nach Antiochien kam, musste ich, Paulus, ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Da hat es richtig geknallt. Zunächst hatte Petrus ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Da hat es richtig geraucht. Da war Rappel im Karton. Und das zeigt, das Evangelium zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Da ist diese Tendenz, dass Erlösung ist ein Gemeinschaftswerk zwischen Gott und mir. Paulus, du hast nicht recht. Das kann nicht Gnade allein sein. Ne? Und wir haben bis heute, leiden wir darunter. Ist euch zum Beispiel bewusst, dass wir 36.000 protestantische Denominationen weltweit haben? 36.000 protestantische Denominationen weltweit. Und da sind nicht eingeschlossen die ganzen freien Gemeinden, wo wir auch dazu gehören. Und ich sage es mal ein bisschen überspitzt und jeder beansprucht für sich die Deutungshoheit über die Bibel zu haben. Also wenn wir über die den Kopf schütteln, dann können wir den Kopf auch über uns schütteln. Das ist, Gott sei Dank ist es für Gott kein Hindernis, er arbeitet sich da durch, ne? Aber wir sollten lernen, das Evangelium, das reine Evangelium zu verstehen, ist nicht einfach. Es ist ein Prozess. Und wir machen uns auf den Weg. Ich möchte euch hineinnehmen in die Zeit der Wüstenväter. Das war eine Einsiedlerbewegung, so vom 2. bis ins 3., 4. Jahrhundert. Hammer, Hammer, Hammer Bewegung. Die waren so tief drin im echten, im wahren Evangelium, in der Vaterliebe. Und die hatten etwas Interessantes entdeckt. Die alten Väter der Wüste hatten das Prinzip der Motivation bei der konkreten Bejüngung junger Christen verstanden. Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonten, das ist interessant, viele sagen dir, was du als Christ tun musst. Tu dies, tu dies, tu dies, dann bist du Christ. Da haben die gesagt, grottenfalsch. Ermutigten sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist das. Religion lässt uns etwas tun, um jemand zu sein. Geliebt zu sein, lässt uns etwas tun, weil wir jemand sind. Und das haben die Wüstenväter erkannt. Für sie war es wichtiger, dass die jungen Adepten, diese Jünger, erkannten, wer Gott, wer der Vater, wer das Vaterherz wirklich ist, dass sie in Liebe fallen. Und sagen, wenn du ein Liebender geworden bist, dann wirst du ganz allein das Richtige tun. Aber wenn ich dir nur beibringe, was du tun musst, tu dies nicht, tu das nicht, tu dies nicht, tu das nicht, aber ich bringe dich nicht in Verbindung mit dem, der das alles befiehlt, dann lebst du in einem armen Gesetzesgehorsam. Nochmal, Religion lässt uns etwas tun, um jemand zu sein. Geliebt zu sein lässt uns etwas tun, weil wir jemand sind. Warum tust du, was du tust? Warum tust du, was du tust? Warum bist du hier? Warum bist du Sonntag für Sonntag in deiner Gemeinde? Warum betest du? Warum liest du? Es ist keine sarkastische Frage. Es ist einfach von Zeit zu Zeit gut, sich zu hinterfragen und zu sagen, Papa, hilf mir, die richtigen Motive, das Motiv der Liebe in mir zu haben. Und da, wo die Liebe nicht da ist, hey, kein Stress, dann sagt Gott, hey, ich brauche die Liebe, du musst sie mir schenken. Darum geht's, darauf wartet er. Das Thema in Christus habe ich dieses Jahr 4-mal in großen Seminaren gelehrt. Wir werden auch wahrscheinlich im Januar oder Februar, werde ich hier wieder ein Wochenseminar haben in Christus. Das ist so tief, ich kann es hier nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen. Es ist sehr herausfordernd, weil es ist wirklich neuer Wein. Es hat was mit dem Blickwinkel zu tun. Kennt ihr die Parabel von dem 5 Blinden im Elefanten? 5 Blinde werden an Elefanten geführt und man fragt sie, was siehst du? Und der eine sagt, der am Rüssel steht, ich sehe einen Wasserschlauch. Der andere sagt, am Ohr, ich habe einen Fächer in der Hand. Der dritte sagt, ich habe eine Säule. Und der nächste, ein Seil, der am Schwanz stand. Und das ist das, was wir manchmal, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, fragen, siehst du das Ganze oder siehst du Teile des Ganzen? Und wir haben uns auch oft fokussiert auf Teile des Ganzen. Ich möchte jetzt kurz in einen frommen Vorgarten trampeln. Das wird einige von euch vielleicht verwirren, aber wisst ihr, dass wir eine Jesus-Religion kreiert haben? Ist euch schon mal aufgefallen, zu wem wir beten oft? Und ist euch schon mal aufgefallen, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten? Hat Jesus uns gelehrt, Jesu unser, der du bist im Himmel? Oder Vater unser, der du bist im Himmel? Wir müssen eins verstehen, die Zielsetzung Jesu war, zu kommen und uns den Weg zum Vater frei zu machen, zu sagen, der Vater liebt euch. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich möchte euch zeigen, wie der Vater zu euch eingestellt ist. Was haben wir gemacht? Wir haben den Finger, der zum Mond pointet, angefangen anzubeten, anstatt das Ziel, wo der Finger hindeutet, zu gehen. Ich erlebe das oft in der Seelsorge, wo ich sage, ja, weiß der Vater, das ist so weit weg für mich. Jesus, damit kann ich was anfangen. Und ich verstehe das, Gott versteht das auch. Gott hat auch kein Problem, wenn du Jesus anbetest. Ich möchte mal so etwas Grundsätzliches klarstellen. Ja? Der Vater ist immer das Ganze. Der Vater ist der Sohn, der Heilige Geist und der Vater. Der Vater ist immer die Trinität, alles zusammen eins. Jesus hat gesagt, ich komme vom Vater und ich gehe zurück in den Vater, in diese Einheit, in diese trinitare Einheit. Und der Vater ist das, worum es eigentlich geht. Und Jesus kam mit einem einzigen Ziel, uns zum Vater zurückzubringen, den Vater zu offenbaren, das Herz des Vaters zu offenbaren. Schau mal, was haben denn die Juden, als Jesus kam, was war der Vater für sie? Gott war versteckt im Allerheiligsten, in einer dunklen Kammer, wo der hohe Priester einmal im Jahr reingehen durfte, und der hatte eine Schnur an dem Fuß, dass wenn er einen Herzinfarkt kriegt hat, dass man ihn rausziehen konnte, weil sich da niemand reintrauen durfte. Gott und die Menschen waren so weit voneinander getrennt. Sein Name, da war so heilig, dass man ihn nicht mal aussprechen durfte. Jetzt stell dir mal vor, also an so einem Vater, wenn ich meinen Vater nicht mal beim Namen nennen dürfte, dann könnte ich auch sagen, also boah, komisch. Ne? Und Jesus kam, um das aufzuheben. Er sagte auch, der Tempel, das ist ein Bild, aber nicht mehr. Den werde ich abreißen. Die ganze Religion der Juden war in Stein gemeißelt. Und vieles, was wir im Christentum haben, ist Stein. Lebt nicht. Und da müssen wir uns mit beschäftigen. So ist auch das Bild von Jesus oft sehr fragmentiert. Wir sehen ihn als König und als Löseopfer. Aber er ist viel mehr. Jesus Christus ist viel, viel mehr. Christus ist viel, viel größer. Schauen wir uns mal kurz den Namen Jesu an. Habt ihr gewusst, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist? Wenn es also Nazareth ein Klingelschild gegeben hätte, dann wäre da nicht Jesus Christus drauf gestanden. Christus ist vielmehr ein Titel, der eine Bezeichnung, der bedeutet, er ist der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Gegenstände und Personen, die für Gott reserviert waren oder für seinen Gebrauch, mit Öl gesalbt, also für Gott damit auf die Seite gesetzt. Das Öl war immer ein Bild für den Geist Gottes, sollte zeigen, dass Gott in diesen Dingen wohnt. Jesus wurde gesalbt, nicht nur äußerlich, sondern der Heilige Geist kam in der Gestalt einer Taube auf ihn. Er war der erste Mensch, der vollkommen, komplett vom Geist Gottes durch und durch erfüllt wurde. Und es wurde vollendet, als er auferstand aus dem Grab in seinem Auferstehungsleib. Christus war der erste Mensch, in dem Himmel und Erde, Geist und Materie vereint waren. Paulus sagt, die ganze Fülle der Gottheit lebte in Christus leibhaftig. Wir müssen zum Beispiel auch begreifen, dort am Kreuz hing nicht ein armer Zimmermann oder jemand, den Gott geschickt hat, die Drecksarbeit zu machen, sondern Gott selber hing dort am Kreuz. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Gott, der Vater, hing dort auch am Kreuz wie der Heilige Geist. Mich hat es damals so geschreddert und so getröstet, als Jesus am Kreuz ausschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott zu sich selber gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil Gott vollkommen im Menschen immersiert war, eingetaucht war in das Menschliche. Das heißt, wenn du heute mal verzweifelt bist, Gott nicht mehr verstehst, Gott, wo bist du? Weißt du, was du als Antwort von Gott kriegst? Mein Kind, ich verstehe dich so gut. Auch der Vater sagt er das. Ich weiß, ich habe das auch erlebt. Ich weiß, wie das ist, wie sich das anfühlt. Das hat mich so erleichtert, dass ich sagen kann, ich muss mich nicht mehr verstellen vor Gott. Ich darf mit meinen äußersten Ängsten, mit meinem Unglauben zu ihm kommen und sagen, Gott, ich sehe dich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr, ich verstehe dich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Das ging mir so, als unsere erste Enkeltochter in jener Nacht, als sie geboren werden sollte, sie gestorben ist. Da war ein Moment freier Fall. Und Gott hat zu mir gesagt, Uwe, tritt mir so lang und hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Gott hat kein Problem damit, wenn du in äußerste Grenzensituationen kommst. Er versteht dich, weil er war im Leib, im Fleisch. Die ganze Fülle der Gottheit Leib war da. Da war nicht ein Gott, der ehern auf dem Thron saß und den Blick abgewendet hat von seinem Sohn, weil der Sohn Sünde war. Das ist nicht richtig. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, sagt Paulus. Gott war dort präsent am Kreuz. Und das wirft so ein anderes Bild auf unseren Vater. Und Christus war der erste Mensch, in dem der gesamte Himmel vereint war mit der Erde, Geist und Materie vereint. In Christus hat Gott verwirklicht, was er mit uns vorhat. Wenn du Jesus siehst, siehst du dich. Er ist die Blaupause, die Masterkopie dessen, was Gott mit dir und mir vorhat. Was sagt Gott am Anfang? Imago Dei. Lasset uns Menschen machen ein Bild dem unseren gleich. Ein Abbild von uns. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Du bist nach dem Abbild Gottes geschaffen. Deine tiefste DNA ist göttlich. Gottes Plan war von allen Anfang an, ein Gegenüber zu haben, Kinder zu haben. Uns an seinem göttlichen Wesen, an der Trinität teilhaben zu lassen. Die alte Christenheit, für die war das völlig klar, die nannten das Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Wir werden nachher noch mehr dazu lesen. Schauen wir, was Paulus im Römerbrief sagt dazu. Denn welche er zuvor ersehen hat, Römer 8, 29, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist nach dem Ebenbild Christi gemacht. Und er ist dein älterer Bruder. Was haben wir gemacht? Oh, wir setzen dich auf den Thron, Jesus, schön erhoben über die Wolken und den Himmel. Und wir ehren dich, wir beten dich an. Und es ist genug. So. Aber er hat gesagt, Jesus sagt, hey, handelt, bis ich wiederkomme. Ich verlasse den Planeten, ich lasse euch zurück. Ihr seid meine Nachfolger. Ihr seid meine jüngeren Geschwister. Beginn mal, Jesus als deinen älteren Bruder zu sehen. Dein Ebenbild. Und geh mal von deiner Moral weg. Dass die begrenzt ist, haben wir hoffentlich kapiert. Du bist Gold, du bist Asche. Aber leg beides hin, sag Papa, heute gebrauch mich und der Papa will dich gebrauchen. Und deswegen sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und diesen Satz sollst du dir auch aneignen. Wer dich sieht, sieht den Vater. Ich fange jeden Morgen damit an und sage, wer mich sieht, sieht den Papa. Ja, und ich schäme mich nicht meiner Gebrochenheit, meiner Mängel. Weil es ist auch Gold in mir. Und durch das Gold sehen Menschen den Papa in mir. Sag das mal für dich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie fühlst du dich dabei? Schwierig, ne? Oh, ungewohnt. Oh. Aber ich möchte das mal als geistliche Übung mit auf den Weg geben. Versuch mal, du musst nicht mal, wenn du willst, aber eine Woche lang mal jeden Morgen und jeden Abend das für dich ein paar Mal aufzusagen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Bitte Gott mal, dass er dir Zeugnisse schenkt, wo du im Alltag Menschen zu sagen, wer bist du? Wer bist du? Etwas strahlt aus dir raus und es ist der Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und das hat nichts mit deinem Würdigkeitswettbewerb zu tun, sondern weil Christus in dir ist und wir in ihm. Schau mal, Paulus sagt es doch ganz klar im 2. Korinther, da war auch was, wo ihn furchtbar gekekst hat und er wollte gern Mr. Perfect sein, war Paulus einer. Und was sagt Gott zu ihm? Hey Paulus, Pech gehabt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft Christi in mir wirkt. Wisst ihr, ich erlebe viel krasse Sachen, aber da ist kein Stolz, da ist keinerlei Stolz mehr, das ist gestorben, ist weg. Weil ich weiß, wer ich bin, ich kenne meine Abgründe, aber ich weiß, dass Gott durch mich wirkt und ich kann alle Ehre ihm geben und das ist so ein schönes Leben. Ich springe mal ein bisschen weiter. Ja, vielleicht gucken wir das noch mal kurz an. Wie siehst du dich als Kind Gottes? Da oben oder da unten? Ich weiß nicht, was er erkennen kann hier. So der gebeugte Sünder vor dem Thron Christi, der auf seine Audienz wartet. Ja. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, korrekt wäre die Bezeichnung Jesus der Christus, Jesus der Gesalbte, Uwe der Gesalbte, Matthias der Gesalbte, Klaus Bärbel die der Gesalbte. Christus bezeichnet einen himmlischen Organismus, von dem wir alle ein Teil geworden sind, miteinander verbunden durch den Geist Gottes. Wir sind alle miteinander verbunden durch denselben Geist. Darum heißt es der Leib Christi. Paulus sagt es im 1. Korinther 12 so deutlich, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber die vielen Teile des Körpers bilden zusammen einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem Geist, mit dem einen getränkt worden. Juden, Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Christus bezeichnet den gesamten Leib Christi. Wir alle sind miteinander verbunden. Jesus hat was Schönes gesagt und ich sehe euch manche so etwas ratlos gucken, das ist auch sehr gut so. Ich hätte eher Sorge, wenn es nicht so wäre. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Jetzt muss ich mein Becherspiel machen. Ihr in mir und ich in euch. Das Erkennen, habe ich heute Morgen schon gesagt, hat mit Geschlechtsverkehr zu tun. Du wirst es nicht intellektuell erkennen, sondern du wirst es emotional erkennen, vom Herzen her erkennen. Es gibt für jeden von euch einen Tag, wo du begreifst, was es heißt, in Christus zu sein. An jenem Tag werdet ihr erkennen, der Vater, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin, ihr in mir, und der Vater ist Christus und ich in euch. Wo sind wir? Mittendrin. 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 Wir wohnen ineinander. Wir sind Teil der göttlichen Familie geworden. Johannes 14, 23, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Römer 8, 29, wir sind gleich dem Ebenbild des Sohnes. Aber für mich ist der dritte Vers sehr wichtig. 2. Petrus 1, 4, durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er, und damit ist gemeint Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Und das ist Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Ich möchte euch mal kurz einen Ausflug in die Wissenschaft reinmachen, die Quantenphysik. Es ist momentan brutal zu sehen, positiv brutal zu sehen, wie die Wissenschaft immer mehr Gott beweist. Ist Hammer, gerade die Quantenphysik. Ich war letztes Jahr in Linz, bei einer Gemeinde, habe dort ein Seminar gemacht, da hat mich der Gastgeber in eine Kunstausstellung geführt. Und da war ein riesiger Raum, den der Künstler, japanische Künstler Shiota bestückt hatte. Und da waren 12 so Boote, so metallene Boote da. Und dann waren aus den Booten, sind Fäden, rote Fäden an die Decke gegangen. Man kann das vielleicht einigermaßen erkennen. Das war ein Gespinst von Fäden. Die haben 6 Millionen Fäden verarbeitet in dieser Skulptur. Und es war krass, jedes Boot war so eine Einheit für sich, aber oben im Raum war alles miteinander verbunden. Alles miteinander verbunden. Und da musste ich sofort, als ich da drin stand, kam der Geist Gottes in so einer Macht über mich und Gott sagte, Uwe, das ist ein Bild für den Leib Christi. Und was sagt Paulus zu den Griechen auf dem Areopag? Denn in ihm leben. Jetzt kommt das interessante Wort weben. Da ist wirklich dieses Verwoben. In ihm sind wir verwoben. Wir sind in ihm drinnen, in ihm. Leben, weben und sind wir, existieren wir. Wie auch eure Dichter gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Es ist interessant, dass die Quantenphysik, das ist die Physik der subatomaren Teilchen. Also früher hat man ja gedacht, das Atom ist das kleinste Teilchen in der Materie. Bis man dann Elektronenmikroskope erfunden hat und begriffen hat, das geht ja noch viel weiter da unten drunter. Und irgendwann hat man erkannt, dass die Quanten die kleinsten Teilchen sind. Ich will das ein bisschen einfach simplifizieren. Quanten sind im Schluss, da gab es dann den sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus, wo man erkannt hat, dass in der Materie im unteren Ende sowohl Energie als auch Materie ist. Und dass es hin und her switcht. Jetzt möchte ich das mal, oh, das ist immer so blöd. Da gibt es 2 Experimente, die gemacht wurden. Einmal das Doppelspaltexperiment, wo man festgestellt hat, dass Materie Energie ist, sich also wie Wellen verhält. Und das zweite Experiment, das war noch interessanter, man hat in CERN in der Schweiz, gibt es einen Quanten, ein riesiges Labor, wo man einen Tunnel gebaut hat, 36 Kilometer lang. Und man hat 2 Quantenelemente getrennt voneinander und hat an einem Manipulation durchgeführt und mit x-facher Lichtgeschwindigkeit hat das andere sofort reagiert. Das wäre also, wenn ich mich jetzt ins Bein fetze Und der Matthias spürt es sofort. Aua. Genau.
Aua. Ich liebe dich.
Man war schockiert und hat sich gefragt, was ist das? Findet hier eine Datenübertragung statt? Aber das ist zu schnell gewesen. Und es blieb nur ein einziger Schlüssel übrig, der sich durch weitere Experimente gefestigt hat. Am unteren Ende ist die Materie komplett miteinander verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden, untereinander. Wir sind keine Inseln. Der leere Raum zwischen uns ist eine Illusion, weil der leere Raum ist auch gefüllt mit Sauerstoffatomen. Selbst im Weltall sind atomare Subpartikel. Das heißt, der Satz, den Paulus geprägt hat, in ihm leben wir, in ihm weben wir, ist sowas von granatenmäßig wahr. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Zitate von Wissenschaftlern bringen. Hans-Peter Dürr, Physiker, Nobelpreisträger, Schüler. Du kannst nicht von Gott reden, weil Gott eigentlich das Ganze ist. Und wenn er das Ganze ist, dann schließt es dich ein. Das sind Wissenschaftler, keine Theologen. Gott ist, was sagt David, von allen Seiten umgibst du mich. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wo ich hingehe, bist du schon da. Karl Friedrich von Weizsäcker, deutscher Physiker. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Wie fing denn unsere Welt an? Und Gott sprach Information. Und ein anderer Wissenschaftler hat gesagt, Materie ist nichts weiter als gefrorene Information. Krass. Renommierte Physiker wie Anton Zeilinger und John Archibald Wheeler diskutieren vor diesem Hintergrund ernsthaft eine Welt, in der es Information und Kraft, nicht jedoch Materie gibt. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Gott sprach und es wurde. Anton Zeilinger, also definitiv kein Christ. Information ist der Urstoff des Universums. Wiederum das Wort. Seine Gottes Herrlichkeit leuchtet aus Christus. Sein Wesen ist ihm völlig ausgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Wow. Das alles hat mich erschlagen, als ich in diesem Raum war. Wenn du mal in Linz bist, musst du das angucken. Das ist der Hammer. Fazit. Schlusssprung. Warum lässt uns in Christus sein, grenzenlos geliebt sein? Weil der Vater diese Absicht schon von Ewigkeit her hatte. Gott, der Vater hat dich von Ewigkeit her gewollt, geplant, gewünscht, so wie wir uns Kinder wünschen und uns über sie freuen und sie lieb haben, egal was sie tun. Wir haben in den Propheten gelesen, dass Gott, der Vater, das Krumme im Herzen seiner Kinder endgültig am Ende der Tage gerade macht. Er ist es. Lesen wir nochmal diesen Hesekiel-Vers. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Viermal sagt Gott, ich will, ich will, ich will. Hier kommst du leider nicht vor. Nicht du machst dich neu, er macht dich neu. Er macht aus dir den Menschen. Er nimmt das steinerne Herz, an dem wir bis heute noch leiden, raus und gibt dir dann sein Herz. Er nimmt die Zentraleinheit raus und gibt dir seine. Und dann wird der neue Mensch geboren. Wir sind Kinder der Trinität, eingeladen am Tisch der Trinität Platz zu nehmen. Ich möchte noch einmal diese Folie bringen. Diesen Satz von Athanasius, dem Großen, einer der ganz großen frühchristlichen Kirchenväter. Christus wurde Mensch, damit der Mensch göttlich wurde, war sein Slogan. Und wenn du jetzt den Atem anhältst und sagst, oh Gott, dann lies mal Psalm 82, Da sagt, den haut Jesus den Pharisäern um die Ohren, die ihm vorgeworfen haben, wie kannst du dich Sohn Gottes nennen, machst dich selbst zum Gott. Was steht in Psalm 82, 6? Ihr seid Götter und allzumal Kinder des Allerhöchsten. Oder wir haben gerade Petrus gelesen, 2. Petrus 1, 4. Durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten, größten Zusagen bekommen. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur habt. Gott weiß, wen er geschaffen hat in dir und in mir. Er weiß, wie er dich und mich vollendet. Er liebt uns unbegrenzt. Und Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Darf ich noch kurz einen Schlussextrakt, ist dieser Hymnus aus dem Epheserbrief. Epheser 1, 4 bis 2, 20. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Vor der Erschaffung der Welt warst du schon erwählt in ihm. Heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Das ist sein Job, dich heilig und tadellos zu machen. Und er hat uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das ist alles Gottes Plan, nicht dein Plan. Das war sein eigener gnädiger Wille, nicht dein Wille. Ups. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung. Du hast den Geist Gottes bekommen als ein Pfand. Was ist wertvoller, das Flaschenpfand oder die Flasche? Was soll denn das, Uwe? Ist wichtig. Ein Pfand. Das Pfand ist immer wertvoller als das, was bepfändet wird. Stimmt's? Wenn du 30 Cent für eine Flasche Pfand zahlen musst, dann hat die Flasche vielleicht einen Materialwert von 10 oder 15 Cent. So, das Pfand sorgt dafür, dass du es wieder abgibst. Gott hat dir seinen Geist gegeben, um dir Garantien zu geben, dass du ganz sicher es schaffen wirst. Das ist der Sinn eines Pfandes, eines Unterpfandes. 1. Pfand bis zur Erlösung. Ups. Er hat uns mit Christus auferweckt und mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Da sind wir gerade. Ich möchte euch nachher einladen, nehmt mal auf dem Sessel Platz. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wow. Und nochmal Johannes 6, 29. Jesus sagte ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht mal das hast du selber hingekriegt. Ich möchte euch jetzt einladen zu einem Experiment. Das können wir auch gleich in der Ministry-Zeit dann machen. Können wir da mal irgendwie noch das Licht etwas mehr hochdimmen? So, keine Angst, wir konvertieren nicht. Also das ist eine Ikone, eine Ikonografie, eine der schönsten Trinitäts-Ikonografien von Rubloff. Was mir an dieser Trinitäts-Ikone so gefällt, ist, ich gucke mal, ob ich sie auf meinem Beamer-Bild habe. Ja. Die sehen alle drei gleich aus. Es ist nicht diese hierarchische Trinität. Ein riesiger, allmächtiger, weißbärtiger, grimmig reinguckender Vater, ein halbnackter Sohn, der so verklärt reinguckt mit einem kleinen Kreuz auf dem Schoß und da oben in der Ecke so ein kleiner Vogel. Alle drei sind gleich. Sie unterscheiden sich nur durch die Farbe ihrer Gewänder. Aber was hochinteressant ist, was Kulturwissenschaftler herausgefunden haben, dort waren Klebstoffreste. Man hat hin und her überlegt und kam zu einem einzigen Schluss. Dort hatte Rubloff einen Spiegel montiert. Und das haben wir hier gemacht. Und der Heilige Geist, der hier sitzt, deutet auf diesen Platz. Und jeder Betrachter, der sich die Ikone betrachtet hat, hat in dem Spiegelbild sich gesehen. Und das wollen wir, wer immer es mag, jetzt dann einfach machen, dass du vorbeigehst an dem Bild, das Bild anschaust, dir bewusst machst, was du gehört hast. die Verse liest, die da sind,